Ich begrüße euch ganz herzlich zur David-Reihe Teil 5. Wir beschäftigen heute, wie es Josh schon gesagt hat, uns mit einem sehr, sehr spannenden, mit dem bekanntesten Kapitel eigentlich über Davids Leben und auch mit dem tragischsten Teil von Davids Leben. Und David ist ein König im Alten Testament, der König überhaupt, der in der Blütezeit, also der Israel zur Blütezeit gebracht hat. Und wenn du vielleicht die letzten Wochen noch nicht so da warst und auch nicht mehr genau oder nicht mehr genau in Erinnerung hast, was jetzt genau passiert ist bis hierhin, dann wollen wir gleich so ein kleines Video schauen, wo man die ersten Kapitel über das Jahr, über das Leben von David sehen wird. Und dann werden wir kommen bis an so einen Wendepunkt. Und um das zu verstehen, dass wir wirklich an so einem Wendepunkt heute sind, will ich euch dieses Video vom Bibelprojekt zeigen, das so deutlich macht, wie Davids Geschichte eigentlich verläuft. Und um euch auch nochmal so ein bisschen hineinzunehmen in das Leben von David, in das, was bisher passiert ist. Ihr seht nochmal diese Zusammenfassung von Davids richtig gutem Aufschwung. Und wenn wir diesen Titel der Predigtreihe, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nehmen, dann könnte man denken, ja genau das ist damit gemeint. Ja? David ist genau der König, den sich Gott vorstellt. Alles läuft, er vereint die Stämme, er bringt das religiöse Zentrum nach Jerusalem, er befestigt die Städte, äußerer Frieden, innerer Frieden, alles läuft. Ja, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir werden sehen, Moment, etwas passiert in Davids Leben und trotzdem ist das Fazit ganz am Ende im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel über David, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und das wird uns überraschen nach dem großen Fall von David, den wir uns heute anschauen werden. Und ich liebe das an der Bibel, dass sie so realistisch ist. Es wurde vorhin schon angedeutet, ja, sie verblümt das nicht. David war nur toll, alles ist super gelaufen, er hat toll Karriere gemacht, geistlich, persönlich, beruflich, alles läuft super in seinem Leben. Nee, ist nicht so. Sondern genau in diesem Moment passiert etwas Schreckliches, etwas in seinem Leben, das tatsächlich einen tragischen Wendepunkt nimmt. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wie du hier bist. Vielleicht denkst du, ja, ich kenne Gott noch nicht so gut und ich weiß auch nicht, ob es so das Richtige ist. Ist das alles authentisch? Ist das nicht alles ein bisschen hochgestochene Laberei hier oder so? Dann will ich dich heute mit hineinnehmen und du wirst merken, wie Gott es mag, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir nicht tun, wir werden die religiösen Superleute, sondern wenn wir nachher wie David eine Kehrtwende machen und ganz ehrlich vor ihm werden. Und das wirst du heute an David unglaublich begeistern finden. Das hoffe ich einfach. Und vielleicht bist du aber auch schon mit Gott länger unterwegs, dann wird es heute auch um dein Leben gehen. Denn David wird heute ganz, ganz stark versucht. Und Versuchung in einem Leben eines Mannes, der schon so stabil im Leben steht, hätte man sich vielleicht so gar nicht denken oder vorstellen können. Und daran merken wir wieder, dass uns das, egal wie weit oder wie kurz wir im Glauben sind, total anspricht und für uns richtig ist, dass wir darüber nachdenken, wie Versuchungen uns auch in unserem Leben angreifen. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen eine Spannung aufgebaut und wenn du eine Bibel dabei hast, dann wünsche ich mir, dass du die aufschlägst. Wir wollen gemeinsam nämlich jetzt lesen, was David jetzt passiert. Und zwar befinden wir uns im 2. Samuel Kapitel 11. 2. Samuel, das Kapitel 11. Also 1. und 2. Samuel sind eigentlich ursprünglich komplett ein Buch gewesen und gehören so komplett die Geschichte zusammen. Wenn ihr euch das mal eben interessiert hat, dann guckt euch ruhig auch nochmal die Videos vom Bibelprojekt an. Sind echt gute Zusammenfassungen, um so ein bisschen reinzukommen und so einen Überblick über die Geschichte zu kriegen. Ich lese ab Vers 1 und wir lesen tatsächlich da auch ein paar mehr Verse, weil das echt enorm spannend ist. Und achtet mal so ein bisschen darauf, was David echt mit seinem Versagen auch macht und wie er versucht, sich da rauszuwinden und eigentlich sich immer tiefer reinsteigert in seinen Fall, in sein Scheitern. Wir lesen Kapitel 11 ab Vers 1. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israel in den Kampf gegen die Ammoniter. Joab war sein Heerführer. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem späten Nachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und die Frau des Ethiters Uriah. Da ließ David sie holen. Und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlung nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Da ließ David Joab den Befehl überbringen: Schick mir den Hittiter Uriah. Und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah eintraf, fragte David ihn, ob es Joab und dem Heer gut gehe und ob der Krieg erfolgreich verliefe. Ja, schön Smalltalk, um abzulenken, was er eigentlich hervorhat. Und dann sagte er zu Uriah: Geh nach Hause und ruh dich aus. Er ließ ihm sogar ein Geschenk bringen, nachdem Uriah den Palast verlassen hatte. Aber Uriah ging nicht nach Hause. Er verbrachte die Nacht am Eingang des Palastes mit den anderen Dienern des Königs. Als David davon hörte, fragte er Uriah: Warum bist du nicht nach Hause gegangen, nachdem du so lange fort warst? Uriah antwortete: Die Lade und die Krieger Israels und Judas leben in Zelten und Joab und seine Männer übernachten auf offenem Feld. Wie könnte ich da nach Hause gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? Ich schwöre bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. David befahl ihm: Bleib heute noch hier. Morgen lasse ich dich dann zum Heer zurückkehren. Also blieb Uriah diesen und nächsten Tag in Jerusalem. David lud ihn zum Essen ein und machte ihn betrunken. Doch am Abend ging Uriah nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei den anderen Dienern des Königs am Eingang des Palastes. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, den er Uriah mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung: Schick Uriah in die vorderste Reihe, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getötet wird. Joab wusste, wo die stärksten Krieger des Feindes kämpften, und so setzte er Uriah genau an dieser Stelle ein. Als dann die belagerten Ammoniter Joab angriffen, wurde der Hittiter Uriah zusammen mit mehreren anderen von Davids Kriegern getötet. Darauf schickte Joab David eine Mitteilung über den Verlauf der Schlacht. Er trug dem Boten auf: Wenn du dem König den Verlauf der Schlacht berichtet hast und er dann zornig wird und fragt, warum sind die Truppen so dicht an die Stadt herangerückt, wussten sie denn nicht, dass sie von den Stadtmauern aus beschossen werden? Wurde nicht Abimelech, der Sohn Jerubbaals, in Tebetz von einer Frau getötet, die einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabwarf? Warum seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sag ihm einfach: Auch dein Diener, der Hittiter Uriah, wurde getötet. Der Bote ging nach Jerusalem und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren uns überlegen, sie rückten aus und griffen uns auf offenem Feld an, sagte er. Und als wir bis in die Stadttore zurückdrängten, schossen die Bogenschützen von der Mauer mit Pfeilen auf uns. Einige der Männer wurden getötet, darunter auch der Hittiter Uriah. Da sagte David: Richte Joab aus, lass dich nicht entmutigen. Das Schwert tötet mal den einen, mal den anderen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, traute sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Das soll ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Also ich kriege Wut, wenn ich diesen Text lese, vielleicht du auch. Und wir wollen uns heute anschauen, wie das passieren konnte und was das vielleicht für dich und auch für mein Leben bedeutet. David versucht, seine Sünde zu verschleiern und verstrickt sich immer weiter und wird immer böshafter und rigoroser. Und ich will euch einfach mal mit hineinnehmen, was Versuchungen mit unserem Leben machen können und wie wir auch mit unseren Versuchungen in unserem Leben umgehen müssen, damit diese Verstrickung nicht passiert. Wir beginnen mit dem ersten Punkt: Was sind die Warnzeichen von Versuchungen? Und wir können das relativ gut aus den ersten beiden Versen von Davids Geschichte hier aus Kapitel 11 herausziehen. David, nochmal so ein bisschen zur Vorgeschichte, war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hat alle Stämme Israels vereint. Endlich waren sie zusammen, sie haben Jerusalem als Stadt gehabt, die war befestigt. Sie hatten äußeren Erfolg, sie hatten inneren Frieden und einfach lief alles. Er war so circa 50, schätzen die Wissenschaftler so zu dem Zeitpunkt. Also mit 50 Jahren beruflich und persönlich und auch geistlich total erfolgreich. Jerusalem, die Bundeslade reingeholt, also quasi die Gegenwart Gottes endlich zur Ruhe gebracht, wo man hingehen konnte. Er hatte sogar die Idee, den Tempel zu bauen. Also das war wirklich so die Blütezeit von Israel. Und genau in diesem Höhepunkt seiner Karriere passiert so eine Versuchung. Und das bedeutet für uns, wir dürfen nie niemals selbstzufrieden sein. Wir dürfen niemals sagen, oh, jetzt läuft es bei mir. Meine Güte, ich habe alles unter Kontrolle. Endlich habe ich mein Berufsleben unter Kontrolle. Familie läuft und es läuft einfach. Und genau in diesen Momenten, wo wir vielleicht so eine falsche Selbstzufriedenheit haben, da will uns der Teufel angreifen. Genau in diesen Punkten Sex, Macht und Geld. Das sind immer diese drei Punkte. Immer diese drei Bereiche, wo er uns angreifen möchte. Und bisher war David immer bei Einsätzen, also wenn sie ausgegangen sind als Krieger, war er immer am Start. Aber diesmal war so diese Frühlingszeit und die Kriege begannen wieder. Also man hat so in der Winterzeit, in der Regenzeit, hat man es gelassen. Ja, da hat man erstmal Ruhe gemacht und dann, wo das Wetter besser wurde, da blieb David zu Hause. Es ist natürlich eine Interpretation, vielleicht blieb er auch zu Hause, weil das seine Heerführer sagten, Junge, du wirst alt, bleib zu Hause, wir wollen dich hier zu Hause behalten, damit du nicht stirbst auf dem Feld. Es gibt da unterschiedliche Auslegungen, aber interessant ist, dass er, ich glaube, dass er einfach in dieser Gefahr ist, wo du denkst, ja, alles läuft in meinem Leben. Vielleicht kann man das aus dieser Situation ziehen. Und genau da drin, egal wie jung oder wie lange du im Glauben bist, sind Versuchungen noch so real wie vorher. Und der größte Gefahrpunkt ist, versucht zu werden, wenn wir glauben, nicht mehr gefährdet zu sein. Die größte Gefahr, versucht zu werden, ist da, wo wir glauben, dass wir nicht versucht werden können. Wo wir denken, boah, ich bin eigentlich echt gut mit Gott unterwegs. Ich weiß ja, dass ich habe das Alte irgendwie hinter mir gelassen und ich weiß ja, was richtig ist. Und genau das könnte zumindest ein erstes Warnzeichen sein, dass der Teufel versucht, da wieder uns zu Fall zu bringen. Das zweite ist hier das Symbol des Sofas, die Ziellosigkeit. Und David erging sich auf dem Palast. Schöner Spätnachmittag, Siesta gemacht, kennt ihr so, nach dem Schlafen, vor dem Schlafen, so dieses total Gammelige, ja. Und dann geht er auf den Palast und weiß ich nicht, vielleicht blüht es gerade alles und es ist so einfach mal schön gammeln, ja. Und richtig blödsinnig hin und her gucken, kein anderer ist neben einem, man geht so irgendwie durchs Leben. Gerade diese Phasen kurz vorm Schlafen, kurz nach dem Schlafen, große Versuchungsphasen. Samuel Johnson sagt einmal, wenn du untätig bist, dann bleibe nicht allein und wenn du nicht allein bist, bleibe nicht untätig. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht auch mal Ruhe braucht, dass man nicht auch mal genießen kann, dass man nicht auch mal chillen darf. Aber kennt ihr dieser Hype, dass man chillt und sich dann verliert in blöde YouTube-Videos und dann doch auf eine falsche Seite geht am PC, weil kein anderer in der WG oder zu Hause ist gerade oder weil ich irgendwie gerade nicht weiß, was ich machen soll, komme vom Arbeitstag oder vom Unitag nach Hause, mache mir nur Essen. Und was mache ich genau danach? Nach dem Essen, wenn so diese Phase kommt, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Rest des Tages oder so? Ich glaube, das sind typische Phasen. Früher hieß es Müßiggang, heute würde ich es Gammeln nennen. Wenn ich nicht weiß, wie es gezielt geht zu genießen oder gezielt auch mal Ruhe zu nehmen, auszuspannen, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber diese Ziellosigkeit, genau in diesen Phasen zieht man sich irgendeinen Blödsinn rein und die Versuchungen sind ganz stark, weil wir irgendwie gar nicht genau in der Arbeit drin sind. Vielleicht kennt ihr das auch, sobald man so einen geregelten Arbeitsablauf hat, sind die Versuchungen schon mal, ist man schon mal etwas besser dabei. Das dritte Warnzeichen steht auch in Vers 2 und ist sicherlich der große ausschlaggebende Punkt, den hier auch der Text beschreibt und der David letztendlich auch zu der Sünde geführt hat. Und zwar ist das Vers 2, da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Es gibt jetzt manche Ausleger, die sagen selber schuld, sie hat sich aufgedrängt, sie muss ja nicht da auf dem Dach ein Bad nehmen. Gut, es gab noch nicht so diese Innenraumduschen, das ist eine schlechte Ausrede. Ich würde jetzt nicht auf Bad Seba gucken, sondern der Punkt ist einfach, wir brauchen auch für Reize in unserem Umfeld, brauchen wir keine Ausreden zu finden. Ja, übersexualisierte Welt, an jedem Plakat, auf jeder Internetseite, in jeder Amazon Prime Serie werde ich dafür nicht mehr bewahrt, dass diese Versuchung kommt. Es war schon immer so. In der Antike gab es vielleicht keine Medien, aber in dem Tempel und überall, wo du hinkamst, gab es solche Riesenversuchungen. Wir brauchen uns da nicht mit hinaus herauszureden, aber es ist trotzdem natürlich extrem krass, was für Versuchungen uns in dieser sexualisierten Welt auf uns einströmen. Und man kann sich das echt gut vorstellen, ja. Er steht da auf dem Palast und es ist vielleicht wirklich dieser Frühling und dann kommen ja auch so die Hormone und so weiter und es ist genau diese Phase, wo es ganz, ganz kompliziert wird und vielleicht auch ganz schwierig wird. Aber die Bibel ist eigentlich relativ eindeutig und sagt, schieb das Ganze nicht auf deine Umstände, sondern es ist ein ganz grundlegendes Prinzip in der Welt, das immer da sein wird. Also wir brauchen nicht sagen, es liegt an dieser Zeit, in der ich bin, sondern es liegt eigentlich an dem Prinzip der Welt, des Fleisches, also dieser alten Natur, das steckt einfach in jedem von uns drin. Wir lesen dazu in 1. Johannes 2, Vers 16, eine klare Aussage, ich lese das mal vor. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches. Also das ist dieser Maßstab, nach dem alles strebt oder funktioniert. Ja? Und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also Versuchungen werden immer kommen, weil das diese alte Natur ist, weil das so typisches Prinzip ist. Wir nehmen uns das, was wir wollen, wo wir wollen, mit wem wir wollen, sofort. Und das ist dieses Prinzip, wie es funktioniert, wenn wir einfach nach unseren Begierden leben. Und der Punkt ist nicht, dass Bathseba da jetzt gebadet hat. Der Punkt ist auch nicht zu sagen, ja, Gott, wieso hast du Bathseba da jetzt baden lassen und ich bin genau in dem Moment aufgestanden. Das sind schlechte Ausreden. Die Versuchung kommt immer wieder, der Teufel bringt sie. Die Frage ist nicht der erste Blick, sondern die Frage ist der zweite Blick. Der erste Blick kann immer... ist nicht zu verhindern, aber der zweite Blick, den beschreibt unser Herr Jesus in Matthäus 5, Vers 28 so, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Das heißt, der zweite Blick, dieser begehrliche Blick, dieses Nachdenken, dieses genauer Anschauen, das ist das, wo Ehebruch eigentlich beginnt. Und Jesus sagt, seid doch mal ehrlich, es beginnt doch schon dann. Es läuft doch schon eine Kaskade in deinem Kopf ab, in deinem Herzen ab. Und das ist schon diese Sünde, die passiert. Und ich war mal, als ich bei Eurocar noch gearbeitet habe, als Student, da war ich mal mit dem Auto unterwegs und bei Eurocar arbeiten größtenteils irgendwie Männer, die ganzen Autos fahren wollen. Und ich saß mit einem Kollegen im Auto, der auch schon lange Jahre eine Beziehung hatte, und dann lief da so ein Mädel dran vorbei und sagte irgendwie, wow, voll hübsch, und sagte irgendwas, was ich auch nicht mehr genau weiß vom Wortlaut her. Und als ich ihn dann drauf ansprach und sagte, Junge, was ist los mit dir, du hast doch eine Freundin. Da sagte er zu mir, ja, Appetit holen darf man, gegessen wird zu Hause. Klingt ja voll schlau, der Spruch, voll toll. Appetit holen darf ich ja, gegessen wird zu Hause. Ist aber totaler Quatsch, wenn wir uns darüber nachdenken, über diesen Spruch. Wir fahren jeden Tag nach der Arbeit an McDonald's vorbei und schnuppern einmal dieses Pommesfett. Und du isst dann zu Hause dein schön gesundes Essen. Nach dem dritten oder vierten Mal hältst du bei McDonald's an. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Also wir können doch nicht sagen, wir holen nur Appetit und ja, gegessen wird zu Hause. Wir machen uns etwas vor. Viele, viele Menschen machen sich bei Versuchung etwas vor. Ja, das schaffe ich schon. Das ist nicht das Problem. Aber es fängt eigentlich in Gedanken an, wir essen dann doch irgendwann nicht mehr zu Hause. Weil zu Hause ist dann nicht mehr so spannend wie dieses woanders Essen, wo es einem einfach so einfach zubereitet wird, wenn ihr dieses Bild versteht. Und ich glaube, das große Problem bei Versuchung ist, dass wir mit Reizen fatal und viel zu lässig umgehen. Ja, wir fühlen uns viel zu sicher. Ich habe, als ich mein Abi beendet habe, tatsächlich drüber nachgedacht, ey, ich bin ja recht straight im Glauben, also schön geradeaus unterwegs. Ich kann ja ruhig auch mit zwei Mädels in eine WG ziehen. Ich weiß, da wird nichts passieren, ist kein Problem für mich, ich kriege das hin, ich bin ja mit Gott unterwegs. Ich werde mich da schön immer entfernt halten, und wenn man so abends, dann geht man rechtzeitig da in sein eigenes Zimmer und geht auch nicht mehr raus oder sonst wie, das da nicht. Ich bin froh im Nachhinein, dass ich nicht mit Mädels in eine WG gezogen bin, obwohl ich die Möglichkeit hatte mit zwei aus meiner Klasse. Vielleicht ist es auch so für dich, dass Versuchungen ganz anders bei dir gelagert sind. Vielleicht bist du als Frau jetzt auch gar nicht ganz so stark über diese Augenreize versucht, und das ist vielleicht eher so ein Männerthema. Und dann möchte ich heute auch andere Beispiele immer wieder bemühen, die darüber hinausgehen, was wir hier bei David finden. Und vielleicht ist es bei dir auch, dass du auf der Arbeit und auch sonst zu viel Zeit mit einem Kollegen verbringst. Ja, der ist voll nett, der ist viel zuvorkommenderer als dein Mann, der ist irgendwie scheinbar, der ist viel, viel verständnisvoller, und mit denen verbringst du auf einmal immer mehr Zeit. Nicht nur die Pausen in der Arbeit, sondern auch gern mal abends, und ihr trefft euch recht viel, kann auch in der Gemeinde sein. Du hast viel mehr Zeit mit einem Mitarbeiter als mit deinem eigentlichen Partner. Wir unterschätzen das enorm. Da fallen auch große Leiter und auch bekannte Pastoren in solche Sünden. Vielleicht ist es bei dir auch, dass du sagst, oh, diese Serien, Game of Thrones, kein Problem für mich. Wir überschätzen das oder wir unterschätzen die Versuchungsgefahr. Und ich glaube, wir sind da ein Stück weit sogar arrogant und sagen, ich pack das alleine. Und das ist eine große Gefahr, da kommen wir wieder zu diesem ersten Punkt. Ich pack die Versuchung alleine. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn du aus alten Verhaltensweisen raus willst, wenn du früher kaufsüchtig warst, wenn du früher fresssüchtig warst, wenn du früher anerkennungssüchtig warst und sagst, ja, jetzt bin ich Christ und jetzt läuft es und dann gehst du einfach wieder zurück zu den alten Freunden, gehst wieder die gleichen Kataloge durch, gehst wieder ständig bei Zalando und sonst wie online. Du versuchst dich selbst. Also du passt nicht auf, sondern gehst damit einfach zu lapidar um. Und das ist auch das, was ich einfach da mitgeben möchte. Und gleich werden wir uns damit beschäftigen, wie wir jetzt mit Versuchung umgehen können. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, wieso muss ich eigentlich mit Versuchung umgehen? Ja? Der Versuchung nachgeben kann ich doch auch. Oscar Wilde sagt es mal, ich kann allem widerstehen, nur der Versuchung nicht. Ja, wunderbar. Das ist ein Satz, den würden heute viele unterstreichen. Ja? Viele würden das sagen, was ist denn das Problem, ihr Christen? Seid nicht so verklemmt. Ihr könnt doch einfach mal, einmal ist keinmal, Versuchung widerstehen, einfach mal genießen, einfach mal gönnen. Und wahrscheinlich hatte ich David das auch gedacht. Ja? Einfach mal gönnen. Ich bin der König. Es ist ja, passiert ja auch gar nichts. Und dann war es doch passiert. Und die Frage ist, was ist eigentlich das Problem, wenn wir Versuchungen nachgehen? Das Problem sind die Folgen. Und David werden die Folgen später in Kapitel 12 vor Augen gehalten. Gott sagt ihm durch den Propheten Nathan, was in seinem Leben und auch in seiner Familie darüber hinaus passieren wird aufgrund von seiner Fahrlässigkeit. Nun denn, steht in Vers 10, Kapitel 12, so soll das Schwert von deinem Haus ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtest und die Frau des Uriah, des Hittiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich entstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinen Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde das tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Gott ist sauer und sagt, das hat Folgen. Das Ganze wird die Familie auch treffen. Und das ist das, was man häufig in der Situation nicht wahrhaben will. Ja, was schadet mir das denn? Oder wem schadet das hier überhaupt? Weil wir immer nicht weiter gucken. Weil wir denken, wir können mit der Sünde irgendwie spielen. Aber ich glaube, es ist nicht mit ihr zu spaßen, weil sie zerstört. Weil sie letztendlich Konsequenzen hat. Weil sie Schaden nimmt. Auf dich, auf deine exklusive Intimität mit einem Partner nur, wenn du es auch mit anderen machst. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil das zu weit führen würde. Aber am 1. September werde ich darüber nochmal predigen. Was haben Gebote für einen Sinn? Warum lohnt es sich, an Geboten festzuhalten und Versuchungen nicht nachzugehen? Die Bibel schreibt es auch nochmal. In Jakobus 1, Vers 14, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem er die Begierde schwanger geworden ist, also es dauert so eine Zeit, ja, wir denken, oh, da passiert gar nichts. Und dann bringt es aber die Sünde zur Welt, die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Ich kann darauf jetzt nicht näher eingehen, aber wenn ihr tatsächlich die weiteren Kapitel lest, in 2. Samuel, werdet ihr sehen, wie verkorkst Davids Familie weiterhin lebt, was für Probleme da reinkommen, die Gott tatsächlich vorausgesagt hat und auch wirklich passieren. Ich werde damit nicht enden, ich werde gleich sagen, dass es eine gute Nachricht gibt, aber trotzdem soll uns das warnen und Gott möchte uns warnen und sagen, hey, vielleicht wirkt das Sündigen für dich total attraktiv. Der erste Alkoholrausch, mega diese Freiheit, ja, nicht mehr Sorgen haben, sondern einfach mal trinken, alles vergessen, super den spaßigen Abend haben, einfach mal nicht angestrengt und fokussiert sein, einfach mal das erste Mal, wow, total befreiend wirkt das. Aber wenn wir immer weiter uns hineinsteigern und merken, wow, in diesen Ausschweifungen, das bringt dich dann den nächsten Tag total down. Vielleicht wirst du depressiv, aggressiv auf der Arbeit, lebst nur auf den nächsten Freitag. Das ist das Problem bei Sünde. Sie ist am Anfang so harmlos oder wirkt so und letztendlich hat es aber langfristige Konsequenzen. Vielleicht ist es beim Essen so bei dir, dass du denkst, boah, einfach mal gönnen. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Ich gönne mir immer alles an Essen und irgendwann wirst du in dem metabolischen Syndrom, also in irgendwelchen Stoffwechselkrankheiten, die Folgen erleben. Und beim Fremdgehen ist es, glaube ich, genau das Gleiche. Es schadet der Beziehung, es schadet dir selbst. Es macht Davids Leben so total kaputt für diesen Moment. Und ich habe letztens irgendwann mal einen Artikel in der KN gelesen, dass es keine glücklichen Scheidungskinder gibt. Es gibt keine. Und das ist immer das, wir denken, ja, wir werden dann glücklicher, aber auch andere, vielleicht die Kinder, gerade die Kinder in einer Ehe, wenn sie geschieden wird, die haben darunter groß zu leiden. Und ich möchte das Prinzip nochmal mit einem Schaubild verdeutlichen, warum es sich lohnt, einfach den Versuchungen zu widerstehen und was der Sinn dahinter ist, biblisch gesehen, also was Gottes Prinzip dahinter ist. Grundsätzlich haben wir die Entscheidung, die Entscheidung liegt bei uns. Also wir haben eine Versuchung und die Entscheidung liegt erstmal bei uns, wie wir damit umgehen. Und ich möchte nochmal etwas dazu sagen. Sehnsüchte sind völlig normal. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ja, Gott, der versteht uns gar nicht. Der will uns Sexualität missgönnen und Genuss missgönnen. Das stimmt nicht. Wie gesagt, ich werde am 1. September da nochmal genauer drauf eingehen. Aber so viel sei gesagt, es gehört zu unserer DNA, dass wir Sehnsüchte haben. Aber die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit den Sehnsüchten um? In Gottes Wille oder in meinem Wille? Und dann kommt als nächstes die Versuchung, der Apfel. Also das Prinzip hier können wir gerne auch in dem, also es kommt so aus der Schöpfungsgeschichte, dass mir da nochmal so bewusst geworden ist, aber es ist bei überall Versuchung das Gleiche. Und dann haben wir zwei Optionen. Dann kommt die Versuchung, der Apfel. Sieht so wunderschön aus. Ja? Die anderen Früchte kenne ich alle schon. Der ist es. Der ist nicht so langweilig, weil er ja auch verboten ist. Ist er besonders attraktiv. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eins, du gibst nach. Du sagst, das gönne ich mir. Einmal ist keinmal. Mensch, das ist bestimmt das, was mir Erfüllung bringt. Das wird sein, das wird sein, das wird sein. Ich mach's einfach. Oder die andere Möglichkeit ist, du gehorchst und du verzichtest und sagst, nein, es gibt jemanden, der hat gesagt, du sollst das nicht tun, das schadet dir und deiner Familie. Und es ist besser, wenn du verzichtest, auch wenn es vielleicht zuerst ein bisschen schwerer ist und irgendwie mehr Disziplin bedeutet als das Nachgeben. Denn die Konsequenz ist das Entscheidende. Und jetzt kommt es darauf an in diesem Schaubild. Die Konsequenz beim Nachgeben ist, ich habe erstmal direkten Genuss. Das ist ja auch der Grund, warum viele sagen, ach, ich will jetzt gar nicht Christ werden, das schränkt mich so ein. Weil sie nur diesen Blick auf den ersten Moment haben. Ja, ich genieße doch alles, was ich will. Ja? Direkter Genuss. Aber die Folge davon, sehen wir in Davids Leben, ist Zerstörung. Und wenn wir aber andersrum mal denken und jetzt lernen bei Versuchungen, wo Gott sagt, das ist in diesem Rahmen, wo du es machen willst, ist es nicht gut für dich, mach es nicht, ich empfehle es dir nicht und du sagst, okay, ich höre auf Gott und ich verzichte und ich bin gehorsam, dann ist die Konsequenz nachher, dass wir dieses ewige Leben bekommen und merken, wie wir zur Fülle gebracht werden von Gott und wie er uns mit dem Guten erfüllt und nicht irgendwie das wegnehmen will und die Bedürfnisse irgendwie unterdrücken will im Leben. Ein Christ darf gar nicht nach seinen leiblichen Bedürfnissen leben, ist völlig falsches Vorurteil. Wie gesagt, kommt, wenn ihr dazu noch mehr hören wird, zum 1. September Predigt. Und ich möchte zum dritten Punkt kommen. Was passiert jetzt, als David sich in diese Sünde verstrickt? Die Bibel sagt, ihr sollt bei Versuchungen fliehen. Also ganz, ganz deutlicher Vers, flieht die Unzucht. Altes Deutsch steht in der Elberfelder, aber ich mag diese Kürze von diesem Satz. Flieht die Unzucht. Wenn sie kommt, abhauen. Nicht glauben, dass du es leisten kannst. Einfach abhauen. Und der Randy Alcorn sagt dazu, es ist immer einfacher, der Versuchung auszuweichen, als ihr zu widerstehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in welchen Situationen du versucht bist, wieder zu lästern, vielleicht mit den alten Freundinnen, wieder sich total aufzuregen und zu schimpfen über die Politiker, vielleicht weil du eine gewisse Zeitung immer liest. Vielleicht ist bei dir die Versuchung, auf der Arbeit nicht ganz korrekt zu sein. Vielleicht ist es bei dir die Versuchung, am PC die falschen Seiten aufzurufen. Vielleicht ist es die Versuchung, die ich vorhin schon genannt habe, zu viel mit einem Kollegen Zeit zu verbringen, der eben nicht dein Ehepartner ist. Dann musst du aus diesen Situationen rausgehen. Nicht überreizen, aufhören, lange Gespräche zu führen, aufhören zu flirten, aufhören, seelsorgerliche Gespräche getrennte geschlechtermäßig zu führen. Denkst, ja, ich will dem anderen nur helfen und auf einmal entstehen doch Gefühle. Ich habe das alles erlebt, auch selber. Und die Frage ist, warum fliehen wir nicht manchmal schneller? Wenn du genau am Spätnachmittag aufstehst, nach deiner Siesta und an den PC gehst, flieh einfach, wenn du es merkst. Ruf jemanden an, hol dir vielleicht ein Rechenschaftspartner, wo du sagst, ich bin jetzt gerade versucht, ich rufe dich einfach schnell an, damit wir telefonieren. Bleib damit nicht alleine, sondern hau ab und such dir einfach Ablenkung. Das ist ein ganz pragmatischer Tipp. Und ein zweiter Tipp finde ich auch total wichtig. Und da werden wir auch sehen, dass David das auch brauchte. Und beziehungsweise, dass er erstmal das Gegenteil tut. David fällt in Versagen, in Sünde. Er scheitert. Aber das ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass er es versucht zu vertuschen. Vertuschung führt zu Lügen, Verschleierung führt zu Verstrickung. Er verstrickt sich immer weiter hinein, er fängt an, sich zu überlegen, ich könnte ja Uriah vom Heer abziehen und dann könnte ich ihn nach Hause bringen und dann schläft er bestimmt mit seiner Frau, weil er sowieso die ganze Zeit schon lange, vielleicht schon einen Monat weg war oder so von zu Hause. Und dann funktioniert es nur leider nicht. Und dann wird es immer, immer schlimmer. Die Bibel schreibt uns, dass Bathseba gerade ihre Regel hatte und von daher ließ sich das auch nicht auf vor dieser Zeit irgendwie Sex zu, aufschieben. Also David konnte es nicht irgendwie erklären und das war sein Problem. Ja, also Uriah hatte nicht diese Schwangerschaft ausgelöst, sondern eben er. Und dann versucht er halt, voll zu kippen und dann, dass er sich dann vielleicht da seiner Frau hingibt. Aber der Typ ist so straight und sagt, so ein Kollegenschwein bin ich nicht. Alle sind da enthaltsam und ich werde jetzt hier mich mit meiner Frau und schön mal chillen und die anderen sind im Krieg. Das mache ich nicht, David. Was für ein cooler Typ. Was für ein disziplinierter Typ und was für ein Verstricken von David. Und wir merken, dass David das überhaupt nicht so richtig wahrnimmt, was da eigentlich passiert. Er spielt das total runter. Er spielt das enorm runter und sagt dann auch am Ende sogar noch diese Dreistigkeit zu sagen, ja, einer stirbt mal mit dem Schwert, mal der andere. Ne? Also er hat ihn da, den Uriah direkt an die Front geschickt, bis an die Stadtmauer ran. Da hätte auch jemand nur einen Stein runterwerfen müssen. Hauptsache, der Typ stirbt. Das war Davids Philosophie. Wie schlimm ist das, wenn wir versuchen zu verdrängen, versuchen runterzuspielen, zu sagen, ja, jeder hat so seine Sünden. Stimmt ja auch. Aber was wir machen sollen, sagt die Bibel, bekennt einander eure Schuld. Nicht nur vor dem Herrn, nicht nur so runterspielen, sagen, ja, kann ja immer mal passieren, wird schon. Sondern wir müssen wieder lernen, auch voreinander die Sünden zu bekennen. Ich weiß nicht, was bei dir deine Lieblingssünde oder deine große Baustelle ist, aber Nathan ist dieser Prophet, der in Davids Leben geschickt wird von Gott und den David unbedingt braucht und ihm das vor Augen hält und sagt, Junge, was hast du getan? Und das dem großen König gegenüber, darf so ein dahergelaufener Prophet wie Nathan darf das tun, aber das macht David wiederum letztendlich tatsächlich zum Mann nach Herzen Gottes, dass er das dann tatsächlich bekennt. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Gibt es jemand, egal ob du schon 50 bist wie David, beruflich erfolgreich, stabil im Leben oder eben noch jung bist, darf es jemand tun in deinem, meinem Leben? Gibt es da überhaupt jemanden, der mein Leben reflektiert? Habe ich Rechenschaftspartner? Ich habe von einem Pastor in den USA gehört, der so 65 oder so schon ist, der immer noch einen Rechenschaftspartner hat. Der immer noch den ihn anruft und das ist wirklich ein richtig begnadeter und erfolgreicher, wenn man das so sagen darf, versteht, was ich meine, ein richtig geistlicher Pastor und der wird trotzdem von seinem Mentor angerufen, der muss schon ein paar 70 sein, sagt, hey, wie läuft deine Ehe eigentlich? Lebt ihr aneinander vorbei? Oder was postest du da eigentlich bei Facebook? Ist das sinnvoll? Oder warum kaufst du ständig ein? Ey, hast du mal über deinen Lebensstil nachgedacht? Warum naschst du die ganze Zeit? Was machst du mit deinem Körper? All diese Beispiele, das sind natürlich hoffentlich Leute, die nicht nur meckern in deinem Leben, sondern die auch dir zuhören und die auch mit dir ganz auf einer Ebene sind. Ich verkürze das jetzt. Aber diese Zweierschaften oder dieses Mentoring, das brauchen wir alle. Wir brauchen irgendjemand, der uns sagt, dieser Punkt in deinem Leben, wie so ein Prophet, dieser Punkt in deinem Leben, ich glaube, dass der nicht gut ist. Und Propheten gab es im Alten Testament deswegen wie Sand am Meer, weil das Volk Israel das immer wieder gebraucht hat. Wie jeder von uns das auch immer wieder braucht, zu sagen, ja, ich muss eigentlich jemanden haben, der mich dazu bewegt, wieder umzukehren. Ich muss bekennen. Wir haben in unserer Gemeinde keinen Beichtstuhl und wir werden ihn auch nicht einführen, aber das Beichten oder das Bekennen, das brauchen wir trotzdem. Vielleicht gibt es auch wieder... Natürlich ist da sonntags kein Rahmen zu, wenn wir jetzt Smalltalk führen und dann sagst, na, wie läuft dein geistliches Leben? Darf ich mal da reinsprechen? Also es geht ja nicht in zwischen Tür und Angel. Ich freue mich, dass wir in Gemeinde Kleingruppen haben, Zweierschaften, dass auch so Dreierschaften entstehen, was auch immer, wo man einen vertrauten Rahmen hat, wo man füreinander betet und auch Sünden bekennt. Man möchte die natürlich nicht hier vorne erzählen oder so, was ja auch logisch ist. Aber egal, wie lange und wie solide und wie anerkannt wir im Glauben unterwegs sind, ist völlig egal. Wir müssen lernen, unsere Sünde zu bekennen und sie nicht zu verstecken. Verschleierung führt zu Verstrickung, aber Bekenntnis führt zu Befreiung. Ich möchte jetzt mal aufgrund der Zeit abkürzen und den letzten Punkt rausnehmen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Vielleicht ist es eine ziemlich anspruchsvolle Botschaft heute Morgen für dich, für mich auch. Vielleicht denkst du, puh, das ist ein harter Tobak. Dann möchte ich dich motivieren. Weißt du, was passiert ist, als David bekannt hat? Er hat von Nathan diese sofortige Zusage bekommen. In Kapitel 12, Vers 13, da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben. Es ist so cool zu wissen, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, steht in 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und gerecht. Gott ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünde. Egal wie häufig, egal was du schon getan hast, egal wo du wieder hineingefallen bist, vielleicht ist heute die Möglichkeit auch für dich, du kannst auch gerne zu mir kommen oder zu jemandem Vertrautes und wir beten für diese Sünde. Und wir bekennen und wir sprechen das aus und wir fangen wieder von vorne an. Und wisst ihr was? Ich bin davon fest überzeugt, dass das David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Nicht, dass er nicht scheitert, sondern wie er mit dem Scheitern umgeht. Nicht, dass er nicht sündigt, sondern wie er mit dieser Sünde umgeht. Und David schreibt es in Psalm 32, Vers 1 bis 6, möchte ich einmal vorlesen, weil es so wunderbar ist, weil er so ein gutes Vorbild ist. Ein Psalm von David. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Und du hast mir vergeben, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, die ihre Verfehlungen bekennen, solange noch die Zeit ist, damit sie nicht in die Fluten des Gerichts ertrinken. Versuchungen, und damit fasse ich das zusammen, führt zu Vergehen. Verschleierung führt zu Verstrickung, aber Vergebung führt zu Verheißung. Du bist ein Kind nach dem Herzen Gottes. Versuchung kann zu Vergehen führen. Verschleierung führt zu Verstrickung. Aber wenn wir bekennen, wenn wir Vergebung erleben, dann führt es zu dieser Verheißung. Du bist ein Kind nach dem Herzen Gottes. Gott weiß ganz genau, dass wir immer wieder scheitern. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Auch nicht in der Gemeinde, gerade nicht in der Gemeinde. Sondern wenn wir ehrlich sind zu Gott und zu jemandem, dem wir das bekennen, dann ist unser Herr treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und ich glaube, wisst ihr was? Das ist das, was David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Und ich wünsche dir das und ich wünsche es mir, dass wir lernen, immer wieder zu Gott zurückzukehren und zu erleben, dass er einen Plan für mein Leben hat und dass er mir vergibt und dass er mich wiederherstellt und dass er diese Sachen, die ich getan habe, heilt und auch wenn sie Konsequenzen haben, ich wieder neu mit Gott durchstarte. Ich möchte beten, ihr könnt dazu aufstehen und die Band kann schon nach vorne kommen. Vater im Himmel, du bist so ehrlich in deinem Wort und es ist so krass, wie diese großen Männer des Glaubens einfach so tief fallen und du so bist aber da so ehrlich, weil wir Menschen eigentlich alle so sind, weil wir alle immer wieder fallen, ob es in Selbstgerechtigkeit ist, ob es in Versuchungen sind, wo der sexuelle Bereich betroffen ist oder irgendwelche anderen Dinge, wo wir uns von dir entfernen, wo wir nicht in deinen Maßstäben unterwegs sind. Herr, danke, dass du uns so annimmst, wie wir sind und möchtest, dass wir ehrlich sind, dass wir uns nicht hochreligiös tun oder verstellen oder heucheln, dass alles läuft, sondern dass du uns annimmst und uns liebst und dass du unsere Sünden vergeben möchtest, egal was wir getan haben. Was hat sich David nur so rein verstrickt und du hast ihn wieder zu dir gezogen. Da war nachher nichts mehr zwischen euch. Und das ist so das Wunderbare, auch zwischen dir und uns ist nichts, wenn wir bekennen. Und ich bete, dass jeder von uns dieses Herz vor dir jetzt ausschüttet, in diesem Moment, auch in dieser Lobpreiszeit, ehrlich ist zu dir. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass deine Liebe viel größer ist und dass du keine perfekten Menschen möchtest, sondern ehrliche. Und dass wir wissen dürfen, du hast uns alles vergeben. Herr Jesus, weil du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, ist kein Vergehen, ist kein Verstricken zu groß, um von dir vergeben zu werden. Herr, dank dafür. Danke, dass du uns mit deiner Liebe so sehr liebst und dass du, ja egal was wir getan haben, dass du dich uns erbarmt hast. Danke, Herr. Amen.